Ja, ich möchte ganz herzlich den Benny jetzt auf die Bühne bitten. Viele von uns kennen den Benny ja schon. Der kommt vom Theologischen Seminar Erzhausen und ist dort in der Studienkoordination tätig. Genau. Ja, ich freue mich, dass du da bist und bin gespannt, ja, was du uns zu sagen hast.
Dankeschön. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich, hier zu sein bei euch. Es ist wirklich, wirklich schön. Ich war das letzte Mal, vielleicht vor einem Jahr oder so, war ich hier. Also schon ein bisschen. Und ich habe irgendwie den Eindruck, ich weiß nicht, ob das letztes Mal auch schon so war, aber es wird irgendwie immer schöner bei euch. Also gerade, wenn man hier reinkommt und das Gemeindehaus sieht. Und es hat einfach, man fühlt sich einfach sehr wohl hier. Und ja, die Sonne scheint, wir sind alle gesund und wir dürfen hier sein und einfach Raum schaffen, damit Gott zu uns reden darf. Wir haben das schon im Lobpreis gemerkt, dass Gott einfach da ist. Wir haben in dem Eindruck von Ronny gehört, dass Gott auch in schlechten Zeiten da ist, dass er uns sieht, dass er uns kennt und dass er uns nicht alleine lässt in den Höhen und Tiefen unseres Lebens. Und heute Morgen möchte ich einmal einsteigen. Ich mache das normalerweise nicht so, aber heute habe ich mir gedacht, bringe ich mal einen Witz mit und steige mal da ein, weil es einfach gut zur Predigt passt. Hört mal genau zu. Ein Mann fährt auf der Autobahn und hört im Radio eine Warnung. Achtung, Achtung, auf der A50 fährt ein Geisterfahrer. Der Mann schaut verwirrt auf die Straße, schüttelt den Kopf und sagt, was? Einer? Hunderte? Ist die Pointe angekommen? Also er selbst war der Falschfahrer, der Geisterfahrer. Er war in die falsche Richtung unterwegs. Er dachte, Regeln und ja, Gesetze, Straßenverkehrsordnung, das interessiert mich nicht. Ich fahre einfach, wie ich will und wie ich denke. Und heute geht es darum, um das Thema grenzenlose Freiheit. Gibt es so etwas überhaupt? Freiheit. Und was verbirgt sich dahinter? Jeder Mensch von uns hat eine Sehnsucht nach Freiheit. Stellt euch vor, ihr hättet die Möglichkeit, jede Tür eures Lebens zu öffnen. Keine Ängste, keine Grenzen, keine Hindernisse. In dem Lied von Reinhard May heißt es ja, über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Keine Ängste, keine Sorgen blieben darunter verborgen, sagt man, und so weiter. Ihr kennt den Text. Das wäre doch schön, oder? Freiheit pur, tun und lassen können, was man möchte, ohne sich Gedanken und Sorgen machen zu müssen. Ihr könntet frei entscheiden, wohin ihr geht, was ihr tut, wer ihr seid. Was würdet ihr mit dieser Freiheit anfangen? Also ich weiß, was ich damit tun würde. Ich würde mir die besten Musikinstrumente kaufen, die ich irgendwie finden könnte, und ich würde mein ganzes Geld für Essen ausgeben. McDonald's, Döner, das mache ich total gerne. Und ich muss aufpassen, dass ich nicht zu viel zunehme. Aber ich würde das mit dieser Freiheit machen. Natürlich noch viel mehr, aber das ist so das Naheliegendste für mich. Wir alle sehnen uns nach Freiheit. Freiheit von Sorgen, von Stress, von Anforderungen, die uns auch gefangen nehmen wollen. Es hat so was Faszinierendes, diese Perspektive, ein Leben ohne Grenzen zu haben, wo wir uns entfalten können. Aber gibt es diese ultimative Freiheit? Gibt es die wirklich? Und kann ich wirklich alles tun und lassen, was ich möchte? Wahrscheinlich kennt ihr die Antwort schon. Natürlich kann man nicht alles tun und lassen, was man möchte, denn spätestens dann, wo ihr die Freiheit eines anderen berührt oder verletzt, hört deine Freiheit auf. Das heißt, es muss irgendwie eine Balance geben zwischen der Freiheit, die du empfindest, die du hast, und der Freiheit des anderen. Ich habe zwei Töchter. Die eine ist 6, die andere ist 4. Und zwei ganz tolle, hübsche Mädels. Ich bin sehr stolz auf sie. Wenn ich denen aber sagen würde, ihr könnt heute tun und lassen, was ihr möchtet, würde Folgendes passieren. Annabelle, die Jüngere, würde sich einen Stuhl schnappen, würde ihn hinter sich herziehen, in die Küche, würde ihn vor die Schrankwand stellen, würde auf diesen Stuhl draufstehen, würde den oberen Schrank aufmachen, würde sich alle Süßigkeiten rausholen, die sie finden kann, würde sie alle essen und würde mit Bauchschmerzen zu Mama rennen. Das wär ihr Tag. Alisa ist ein bisschen anders gestrickt. Alisas Interessen liegen eher so ich nenne es mal im Modebereich. Ja? Sie würde sofort in ihr Zimmer hochlaufen, würde dort den Schrank öffnen, wo all ihre Kleider sind, würde die manchmal schön und manchmal unordentlich, je nach Tagesform, würde sie auf jeden Fall rausholen und würde sich die Sachen anziehen, die sie möchte, um dann eine Modenschau veranstalten zu können. Aber aufräumen würde sie natürlich nicht. Und das ist so ein Stück weit einfach nochmal, um zu verdeutlichen, wir alle sehnen uns nach Freiheit und wir würden gerne das tun, was wir möchten. Und zwar so, dass uns niemand einschränkt. Aber wir werden sehr schnell feststellen, dass es ohne Struktur, dass es ohne Führung, ohne eine Regelung eine ultimative Freiheit nicht geben kann. Es ist nicht möglich. Genauso wie der Falschfahrer auf der A50 nicht einfach in die falsche Richtung fahren kann, sondern es gibt eine Straßenverkehrsordnung, die den Verkehr regelt, weil wenn er das tut, bringt er nicht nur sich selbst, sondern andere mit in Gefahr. Und das gilt es zu vermeiden. Und wenn wir Freiheit nur aus unserer eigenen Perspektive sehen und auf unsere eigenen Bedürfnisse anwenden, dann merken wir oft, dass das, was wir für Freiheit halten, uns am Ende auch nicht wirklich glücklich macht. Denn auf Dauer nehmen wir selbst Schaden und andere wahrscheinlich auch. Und es gibt viele Menschen, die können diese Freiheit leben. Es gibt Menschen, die leben eine finanzielle Freiheit. Die haben Zeit, die sind so aufgestellt, dass sie tun und lassen könnten, was sie möchten, aber doch sind sie innerlich gefangen. Sie erleben diese Freiheit nicht auf allen Ebenen. Es gibt immer noch Dinge, die sie gefangen halten. Gefangen in Ängsten, es können Erwartungen sein, Suche nach Anerkennung. Es gibt da die unterschiedlichsten Dinge. Auch wenn wir krank sind, auch etwas, wo wir sagen, ja, ich habe vielleicht alles, und mir geht's gut im Leben sonst, aber ich bin krank. Und vielleicht habe ich sogar eine schwere Diagnose bekommen vom Arzt, dass ich gar nicht mehr lange zu leben habe. Also diese ultimative Freiheit, wie wir sie uns wünschen würden, die existiert nicht oder nur in gewissen Grenzen. Wir wollen heute gemeinsam herausfinden, wie wahre Freiheit aus Gottes Perspektive aussieht. Und dazu lesen wir einen längeren Abschnitt aus der Bibel. Wer eine Bibel dabei hat, darf gerne mitlesen. Ich habe es jetzt nicht als Folie mitgebracht, aber ihr werdet den entscheidenden Satz, um den es heute geht, den werdet ihr alle kennen. Und ich bin sicher, den habt ihr schon oft gehört. Ich lese aus 2. Korinther 3, Abvers 7. Der Dienst für die in Stein gehauenen Gesetze führte zum Tod, obwohl er mit einer solchen Herrlichkeit begann, dass das Volk Israel nicht einmal den Anblick von Moses Gesicht ertragen konnte. Denn sein Gesicht strahlte die Herrlichkeit Gottes aus, auch wenn dieser Glanz bald wieder verging. Können wir da nicht für den Dienst des Geistes noch weit größere Herrlichkeit erwarten? Wenn schon der Dienst, der zur Verdammnis führt, so herrlich ist, wie viel herrlicher muss dann erst derjenige Dienst sein, der uns vor Gott gerecht macht? Ja, die erste Herrlichkeit ist überhaupt nicht herrlich im Vergleich zu der überwältigenden Herrlichkeit des neuen Bundes. Wenn also schon das, was vergeht, voller Herrlichkeit ist, dann besitzt das, was bleibt, unermesslich viel größere Herrlichkeit. Da dieser neue Bund uns diese Hoffnung gibt, können wir alles wagen. Wir sind nicht wie Mose, der sein Gesicht verhüllte, damit das Volk Israel nicht sah, wie der Glanz der Herrlichkeit Gottes darauf verging. Doch die Gedanken der Menschen wurden verfinstert und bis auf den heutigen Tag liegt ein Schleier über ihrem Denken. Wenn das Gesetz des alten Bundes vorgelesen wird, erkennen sie die Wahrheit nicht. Dieser Schleier kann nur durch den Glauben an Christus aufgehoben werden. Ja, noch heute sind ihre Herzen, wenn sie die Schriften Moses lesen, durch diesen Schleier verhüllt, sodass sie nicht verstehen. Doch wenn sich jemand dem Herrn zuwendet, wird der Schleier weggenommen. Jetzt kommt der entscheidende Satz. Der Herr aber ist der Geist, und wo immer der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Von uns allen wurde der Schleier weggenommen, sodass wir die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel sehen können. Und der Geist des Herrn wirkt in uns, sodass wir ihm immer ähnlicher werden und immer stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln. Unser Leitvers aus diesem Text, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Damit wollen wir uns beschäftigen. Paulus, ich fasse mal diesen Text, der ja doch ein bisschen, er hat schon einige Sachen drin, wo man's, ja, die man erstmal nicht so gut greifen kann. Ich versuche es mal kurz zusammenzufassen. Paulus schreibt über den Unterschied zwischen dem alten Bund und dem neuen Bund. Was war der alte Bund? Der alte Bund, in eigenen Worten kann man sagen, war ein Vertrag zwischen Gott und seinem Volk, und dieser baute auf das Gesetz, auf die 10 Gebote auf. Das hieß, wenn ihr Beziehung mit mir haben wollt, dann müsst ihr diese Gebote halten. Das war der alte Bund, der Vertrag zwischen Gott und dem Volk Israel. Das Problem war, dass es richtig schwer war, nicht nur für das Volk damals, sondern auch für uns heute, diese Gebote zu halten. Deswegen gab es einen neuen Bund. Dieser neue Bund ist auch ein Bund, ein Vertrag, den Gott mit den Menschen schließt. Aber weil kein Mensch auf der Erde in der Lage ist, aus eigener Kraft diese Gesetze zu halten, hat Gott seinen Sohn geschickt, der in der Lage war, dieses Gesetz zu erfüllen und anstelle von uns diesen Vertrag einzulösen und diese Beziehung zwischen Gott und den Menschen herzustellen. Ich gehe da nachher nochmal näher drauf ein. Die Freiheit, sie steht also in Verbindung mit dem alten Bund und mit dem neuen Bund. Oder in anderen Worten, es besteht eine Verbindung zwischen dem alten Gesetz und dem, was Jesus neu gebracht hat. Also das Gesetz, wenn ich von Gesetz spreche, dann meine ich die mosaischen Gesetze, die 10 Gebote. Ja, Paulus schreibt weiter, dass dieser alte Bund, der war nicht einfach wertlos, der hatte schon einen Zweck. Und es ist nicht so, dass er sagt, ja, ihr könnt alles vergessen, was damals war, es ist alles neu, ihr braucht euch nicht mehr drum kümmern. Nein, er sagt, nein, dieses Gesetz, es hat einen Wert, es hatte einen Zweck, es hatte eine Bedeutung. Aber weil die Menschen nicht in der Lage waren, dieses Gesetz zu erfüllen, brauchte es etwas Neues. Das Gesetz, ich gehe mal ein bisschen tiefer rein, das Gesetz hat 2 extrem wichtige Funktionen erfüllt, damals wie heute. Zum einen hält uns das Gesetz in der richtigen Position. Es gibt uns Orientierung. Genauso wie die Straßenverkehrsordnung uns dabei hilft, dass wir uns nicht gegenseitig über den Haufen fahren, genauso gab das Gesetz eine Richtschnur, nicht nur auf moralischer Ebene, so nach dem Motto, du musst das tun, damit es euch gut geht, sondern auch im sozialen Zusammenleben. Also wenn wir untereinander zusammenkommen, wenn es keinen Maßstab gibt, keine Orientierung, an die wir uns langhangeln können, ja, dann herrscht Chaos auf dieser Welt. Das heißt, das Gesetz, es gibt uns Stabilität, indem es uns zeigt, was richtig und was falsch ist. Und es schützt uns, damit eben unser Leben nicht im Chaos endet, sondern uns Orientierung gibt. Ich habe hier heute einen Drachen mitgebracht. Ich weiß nicht, wie es bei euch war. Vor 2 Tagen, 3 Tagen in Erzhausen hat es richtig gestürmt. Da blies der Wind nur so um sich und eigentlich wäre das der perfekte Tag gewesen, um einen Drachen steigen zu lassen. Aber Papa war auf der Bundeskonferenz und musste was anderes tun. So, ich versuche mal, diesen Drachen ein bisschen in Form zu bringen. Ihr seht schon, der ist ein bisschen in die Jahre gekommen und ist auch nicht mehr ganz so stabil. Aber was ihr seht, ist diese Schnur, die verbunden ist mit dem Drachen und der Drache selbst. Und dieser Drache, er kennzeichnet unser Leben Und es ist so, wir versuchen zu fliegen, durchs Leben, im Leben unterwegs zu sein. Und wenn wir dann unsere Freiheit leben wollen, dann ist es so, als würden wir diese Schnur kappen wollen. Alles, was uns irgendwie eingrenzt, alles, was uns irgendwie beschränkt, das wollen wir kappen, das wollen wir durchschneiden. Wir wollen das machen, wie wir das für richtig halten. Und dann wollen wir fliegen. Aber ihr wisst, logischerweise, wenn wir diese Schnur, diesen Maßstab, dieses Gesetz Gottes durchschneiden und einfach das tun, was wir wollen, was passiert dann? Dann fliegt der Drache weg oder er stürzt ab oder sonst was. Vielleicht verfängt er sich in den Bäumen. Auf jeden Fall kann der Drache langfristig nicht mehr fliegen. Und dieses Gesetz, diese Schnur, sie hat einen fundamentalen und unschätzbaren Wert. Und es ist wichtig, dass Gott uns diese Schnur gibt und wir mit dieser Schnur verbunden bleiben. Paulus beschreibt es mit den Worten Herrlichkeit. Also dieses Gesetz widerspiegelt Gottes Herrlichkeit wider. Das andere, was das Gesetz, also die andere fundamentale Wahrheit, die fundamentale Funktion dieses Gesetzes ist, dass sie zwar zeigt, was richtig und falsch war, aber dass sie keine Veränderung in unserem Herzen bewirkt hat. Also irgendwie war es so, als ob man die Theorie kennt, aber in der Praxis hat es nichts bewirkt. Man hat es gemacht, weil man gesagt bekommen hat, du musst es tun. Aber ja, man konnte sich natürlich auch dagegen entscheiden. Und die Veränderung dieses Herzens hat es aber nicht hervorgebracht. Und es war, als hätten die Menschen Regeln, aber keine Kraft, sie zu leben. Es offenbart also, das Gesetz, offenbart uns unsere Unfähigkeit, das Gesetz aus uns allein zu erfüllen. Und es zeigt uns, und das ist der entscheidende Punkt, es zeigt, dass wir Hilfe brauchen, dass wir einen Retter brauchen, dass wir jemanden von außen brauchen, der uns dabei hilft, dieses Gesetz zu erfüllen. Der Drache, da ist hier drin, weht ja kein Wind, aber jetzt habe ich schon verraten. Der Drache, so kann nicht fliegen. Ich könnte jetzt anfangen, hier im Kreis rumzurennen und versuchen, den irgendwie in die Luft zu kriegen, aber es sähe erstens lustig aus und zweitens wird es wahrscheinlich nicht funktionieren. Aber ich gebe mal die Frage an euch zurück. Was braucht denn dieser Drache noch außer dieser Schnur? Wind. ihr seid wach heute Morgen, das finde ich gut, gefällt mir. Es braucht Wind, richtig. Ohne den Wind kann dieser Drache nicht fliegen. Ja, und die guten Bibelkenner unter uns wissen, dass der Wind in der Regel für den Heiligen Geist steht. Und wir brauchen diesen Heiligen Geist, der uns dazu befähigt, uns beflügelt, um uns Auftrieb gibt, damit wir überhaupt leben, fliegen können. Denn aus eigener Kraft schaffen wir es nicht, der Drache schafft es nicht, wir schaffen es auch nicht. Und der Heilige Geist ist der Wind, der uns erhebt und uns die wahre Freiheit schenkt. Eine Freiheit des Herzens, uns für das zu entscheiden, was Gott gefällt. Und was ihm gefällt, das erkennen wir in seinem Gesetz. In Matthäus 5, Vers 17 spricht Jesus von sich selbst und er sagt folgenden Satz: Ich bin nicht gekommen, um das Gesetz aufzulösen, sondern um es zu erfüllen. Das heißt, das Gesetz und die Erfüllung, die Jesus bringt, die stehen nicht in einem Gegensatz zueinander, sondern die ergänzen sich. Das heißt, ohne Gesetz keine Freiheit und ohne Freiheit kein Gesetz. Aber jetzt kommt das Spannende. Wir können ja immer auf zwei Seiten vom Pferd herunterfallen. Und wir wollen heute erreichen, dass wir fest im Sattel bleiben und weder auf die eine Seite noch auf die andere Seite fallen. Das Erste, was passieren kann, gerade in unserem christlichen Kontext, wenn wir von Gesetz und Freiheit sprechen, dass wir das Gesetz so stark betonen. dass wir sagen, damit Gott dich liebt, musst du aber mehr glauben. Damit Gott dich liebt, musst du aber den Sabbat halten. Du darfst dir keine Tattoos stechen lassen. Geht gar nicht. Oder damit Gott dich liebt, darfst du kein Schweinefleisch mehr essen. Und Blutwurst auch nicht. Geht schon gar nicht. Und je nach kulturellem Kontext oder auch Gemeindekontext gibt es da unterschiedliche Schwerpunkte. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber bei mir gehen da erstmal die Rollläden ein bisschen runter, wenn da so die moralische Keule kommt. Nicht, dass es unbedingt falsch wäre oder schlecht wäre, aber wenn nur diese Seite betont wird, dann sprechen wir von Gesetzlichkeit und dann fallen wir auf der einen Seite vom Pferd, weil uns bewusst ist, dass wir diese Gebote alle nicht selber aus eigener Kraft erfüllen können. Es gibt keinen Menschen, der wirklich so leben kann, dass das möglich wäre. Manchmal kommt es auch vor, dass wir uns selber in unserem Herzen ein Gesetz auferlegen. Dass wir also nicht andere kommen und sagen, du darfst das nicht, du darfst das nicht, sondern dass wir innerlich in unserer Beziehung zu Gott manchmal dastehen und denken, oh, jetzt habe ich schon wieder gesündigt. Gott hat mich nicht mehr lieb. Oder ich muss mehr beten, damit ich geheilt werde. Oder ich muss mehr glauben, damit das und das passiert. Oder wir fragen uns auch, ja Gott, warum reagierst du nicht? Ich habe doch das und das gemacht. Aber all diese Punkte, sie führen uns letztendlich nicht dazu, dass sich unsere Beziehung zu Gott verbessert, sondern sie führt uns dazu, dass wir uns selbst irgendwie ein System, um uns selbst recht zu fertigen, zurechtlegen und dadurch erreichen wollen, ja, dass wir Gott näher kommen. Aber es hilft uns letztendlich nicht weiter. Das heißt, wir auferlegen uns selber auch eine gewisse Art von Gesetzlichkeit. So, jetzt kommt die andere Seite vom Pferd. Kennt ihr auch? Ihr seid Profis. Ich weiß, dass ihr schon wisst, worauf ich hinaus will. Aber diese andere Seite, die völlige Freiheit in Christus, ja, ist das jetzt das Wahre? Gibt es das überhaupt? Also, ich lehne mich jetzt mal ein bisschen aus dem Fenster. Es gibt ja sehr charismatische oder hypercharismatische auch Gemeindegruppen, Verbände, die nur noch die Gnade in den Vordergrund legen. Und die sagen, mir ist alles möglich, Gott liebt mich, ich habe ja die Gnade, ich kann tun und lassen, was ich möchte. Aber das wär wieder jetzt die andere Seite. Das ist auch nicht in Ordnung, weil es ja gerade dem widerspricht, was Jesus gesagt hat. Er hat nicht gesagt, das Gesetz könnt ihr vergessen, jetzt bin ich da, sondern er hat gesagt, ich bin gekommen, um das Gesetz zu erfüllen, nicht um es aufzulösen. Das heißt, was passieren kann auf dieser anderen Seite ist, dass wir unsere Ehrfurcht vor Gott und seiner Heiligkeit verlieren. Dass wir alles so laissez-faire nehmen und dass wir ja einfach tun und lassen, was wir wollen. Die Konsequenz daraus ist, wir reden zwar viel, aber unser Leben zeigt keine Frucht. Es passiert nichts. Und trotzdem tun wir so, als würden wir Gott im Alltag widerspiegeln wollen, aber unser Lebensstil zeigt was ganz anderes. Das heißt, wir wollen Salz und Licht sein, aber wir wollen fest im Sattel drin sein, ohne von der einen oder anderen Seite runterzufallen. In beiden Fällen versuchen wir immer, uns selbst recht zu fertigen. Was ist jetzt der entscheidende Punkt? Was ist der nächste Schritt? Wie bleiben wir denn fest in dem Sattel? Also was ist die Mitte? Was ist jetzt richtig? Der Schlüssel ist, Jesus zu begegnen und seine Liebe zu erfahren. Was das bedeutet, das lesen wir zum Beispiel in Johannes 8. In Johannes 8, das ist die Geschichte, in der die Pharisäer die Frau, die Ehebruch begangen hat, erwischen, sie zu Jesus bringen und sagen, Jesus, diese Frau muss gesteinigt werden nach dem Gesetz, weil sie wurde beim Ehebruch erwischt. Und Das ist richtig. Sie hätte gesteinigt werden müssen nach dem mosaischen Gesetz. Alles in Ordnung. Das heißt, dem Gesetz nach wäre sie schuldig gewesen, sie hätte den Tod verdient, aber Jesus fragt alle Anwesenden, gibt es einen von euch, der ohne Sünde ist? Und wenn das der Fall ist, dann dürft ihr den ersten Stein werfen. Und weil Gott die Menschen kennt und weil er weiß, dass keiner diesem Standard genügen kann, sind alle Menschen weggegangen. Keiner hat einen Stein geworfen. Aber was passiert ist, ist, Jesus ist geblieben und er schaut die Frau an und sagt, ich sag's mal in meinen Worten, ich hätte eigentlich das Recht, diesen Stein zu werfen. Ich hätte das Recht, dich zu töten, weil ich der Einzige bin, der ohne Sünde ist. Aber ich tue es nicht. Dir sei vergeben. Niemand hat dich verurteilt, ich werde es auch nicht tun. Jesus bleibt aber nicht stehen an der Stelle. Er sagt, geh und sündige nicht mehr. Merkt ihr, was hier passiert? Die Reihenfolge, in der Jesus dieser Frau diese Freiheit schenkt, ist eine andere. Zuerst findet eine Begegnung statt mit dem Mann, der das Gesetz erfüllt hat. Und er erweist dieser Person seine Liebe, er vergibt ihr ihre Schuld und er lässt sie gehen, aber er fordert sie auf, ein heiliges Leben zu führen. Und wie dieses heilige Leben aussieht, das finden wir im Gesetz Gottes. Er sagt, jetzt geh und sündige nicht mehr. Daraus folgt, dass Jesus aus Liebe zu uns das Gesetz erfüllt hat, also das, was wir aus eigener Kraft niemals bewerkstelligen könnten. Und damit schenkt er uns die ultimative wahre Freiheit, wonach wir uns eigentlich alle sehnen. Diese Last, die andere und wir selbst uns manchmal auferlegen, sie fällt ab, weil Jesus uns frei macht von allen Begrenzungen. Und das Erstaunliche ist, dass daraus, wenn Jesus uns begegnet, uns unsere Schuld vergibt, dass daraus bei uns der Wunsch entsteht, Gottes Gebote zu erfüllen, nach Gottes Willen zu leben, das zu tun, was Gott gefällt. Und nicht andersherum. Es kommt nicht ein Gesetz und wir versuchen alles, um Gott zu gefallen, sondern weil Jesus uns vergibt, weil er uns begegnet, wollen wir seine Gebote halten. In Römer 5, Vers 8 steht, Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Das heißt, eigentlich hätte Jesus die Frau verurteilen können, er hätte den Stein werfen können. Stattdessen erfüllt er das Gesetz und stirbt stellvertretend für die Frau am Kreuz. Das heißt, er geht noch einen Schritt weiter. Er bleibt nicht nur stehen, spricht ihr diese Freiheit zu, sondern das, was nach dem mosaischen Gesetz eigentlich hätte passieren sollen, nämlich dass die Frau stirbt, dass sie getötet wird. Diesen Schritt geht Jesus selbst und stirbt stellvertretend für die Frau. Das ist, was Jesus für dich und mich tut. Das ist das Besondere, worin die Kraft liegt, dass wir in dieser Freiheit leben dürfen. Und deswegen müssen wir das Gesetz Gottes nicht als Bürde empfinden, sondern dürfen es als Freiheit erleben. Jesus hat durch sein Opfer und seine Liebe gezeigt, die keine Grenzen kennt. Und dadurch hat er uns in Beziehung mit ihm hineingezogen. Und wir dürfen aus Liebe und Dankbarkeit leben und nicht aus Angst vor Strafe und Tod. Im Psalm 1, ganz toller Psalm, lohnt sich mal nachzulesen, dort heißt es, wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät ihm wohl. Das heißt, das ist eine Win-Win-Situation. Also besser kann es eigentlich nicht, es kann nicht besser kommen. Jesus vergibt uns, macht uns frei von unserer Schuld. Wir erleben wahre Freiheit und wir orientieren uns an seinem Gesetz und es führt dazu, dass unser Leben gelingt. Ja, es wird nicht immer einfach, aber der Psalmist sagt, hab deine Lust am Herrn. Lies nach, was möchte Gott von mir? Was ist wichtig? Was gefällt Gott? Aber nicht, damit du dich selbst wieder rechtfertigen kannst vor Gott und sagst, hey, schau mal, ich habe das und das gemacht, alles super, Paletti. Nein, aus der Gnade heraus, die Gott uns schenkt, aus der Vergebung heraus, die Gott uns gibt. Jesus will unsere Herzen dazu gewinnen, ihn aus Liebe und nicht aus Zwang zu folgen. Und deswegen heißt es auch in Johannes 14, Vers 15, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Die Gebote Gottes werden leicht, wenn wir Jesus lieben, weil wir erkennen, dass sie uns zu einem erfüllten und freien Leben führen. Jesus ist eben nicht der strenge Gesetzesgeber, sondern er ist ein liebevoller Retter, der uns durch seine Liebe Freiheit schenkt. Ich möchte mit einer persönlichen Geschichte abschließen. Ich habe zu Hause nachgefragt, ich habe nicht nachgefragt. Ich habe gesagt, ich erzähle die Geschichte heute, bereite dich drauf vor. Denn meine Eltern sitzen heute mit im Publikum und es ist eine Geschichte, die wir oder ich erlebt habe. Vielleicht muss ich sie auch hinterher nochmal korrigieren, weil ich es falsch in Erinnerung habe. Aber sie hat tatsächlich so stattgefunden. Wir hatten früher, als wir Kinder waren, haben wir als Familie gemeinsam oft abends saßen wir zusammen und haben noch so ein Abschlussgebet gesprochen. Wir haben uns meistens hingekniet und einfach, jeder hat die Kinder natürlich, so wie sie sind, einfach einen einfachen Satz. Lieber Gott, bitte mach, dass niemand einbricht, dass uns niemand was Böses will und dass wir gut schlafen, so wie Kinder halt sind, ne? Und haben dann so gebetet und ich weiß nicht mehr genau, wie alt ich war, vielleicht 8, 9, 10 Jahre oder so. Und wir saßen da, haben miteinander gebetet und ich habe gespürt, wie Gottes Geist in mein Herz spricht und mir eine Sache offenbart, von der ich wusste, das muss ich meinem Vater sagen. Denn mein Vater war Kassierer in der Gemeinde und er hatte die Barkasse zu Hause und er hatte sie abgeschlossen. Aber Kinder sind schlau, die finden jeden Schlüssel. Also liebe Eltern, versteckt so, dass niemand es findet. Aber ich habe den Schlüssel gefunden und ich habe in regelmäßigen Abständen Geld aus dieser Kasse geholt, um mir Süßigkeiten zu kaufen, leckere Dinge, einfach Dinge, die mir gut tun. Ja? Und da auch sonst, entweder dachte ich, es merkt niemand, weil Konsequenzen gab es keine, niemand hat mich angesprochen und dann habe ich das so lange weitergemacht, bis zu diesem Abend, als Gottes Geist so in mein Herz gesprochen hat und gesagt hat, hey, das ist nicht richtig, was du tust, sagt es deinem Vater. Und ich habe geweint, ich habe das meinem Vater gesagt und ich war gespannt auf seine Reaktion. Und seine Reaktion war die, ich weiß, dass in der Kasse Geld gefehlt hat. Ich weiß nur nicht, wer es war. Und jetzt weiß ich's. Aber du kannst beruhigt sein, ich habe das Geld selber wieder hineingelegt. Du musst es nicht nochmal nachzahlen oder reinlegen. Aber ich möchte, dass du nicht mehr Geld aus dieser Kasse klaust. Und dieser Moment war wie als ob Jesus selber mir in diesem Moment begegnet ist. Und ich zum ersten Mal verstanden habe, dass Jesus für mich genau das Gleiche getan hat. Dass er die Schuld ich weiß es besser, ich kann selber für mich entscheiden, ich brauche diese Schnur von meinem Drachen, brauche ich nicht, ich schneide sie einfach ab, ich mache, was ich selber für richtig halte. Diese Haltung, die mich dann auch dazu geführt hat, eben schlechte Dinge zu tun, die hat Gott mir vergeben. Und er hat sie nicht nur vergeben, sondern das, was an Schuld, an fehlendem Geld entstanden ist, das hat er selber wieder bezahlt durch seinen Tod. Und das war für mich ein Moment, wo ich gemerkt habe, je mehr ich Gottes Liebe erfahre, desto mehr bin ich selbst auch motiviert, ihm aus Liebe und Dankbarkeit nachzufolgen. Und das ist die grenzenlose Freiheit, die wir in Christus erleben und erfahren dürfen. Lasst uns gemeinsam aufstehen. Ich möchte den Moment nutzen, euch bitten, einfach für einen Moment die Augen zu schließen. Ich will alle die ansprechen, die Liebe Gottes in ihrem Leben noch nie erlebt haben. Und deshalb will ich heute fragen, ob du heute Gottes Liebe erleben möchtest. Und wenn du das möchtest, ein Leben mit ihm zu beginnen, dann heb doch einfach mal kurz deine Hand. Vielleicht darf ich das sehen. Und Dankeschön, danke. Wenn du gerade deine Hand gehoben hast, dann darfst du mit mir jetzt ein Gebet nachsprechen und den Heiligen Geist dadurch in dein Herz einladen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr als Gemeinde dieses Gebet auch laut mitsprecht, damit es einfach, ja, damit diejenigen, die ihre Hand gehoben haben, einfach nicht da alleine damit sind. Und ich lade euch ein, jetzt einfach mit mir dieses Gebet zu sprechen. Lieber Jesus, ich komme heute zu dir, so wie ich bin. Ich danke dir, dass du mich liebst und für mich gestorben bist. Ich erkenne, dass ich ohne dich verloren bin und dass ich deine Vergebung brauche. Ich bereue meine Sünden und all die Wege, die mich von dir entfernt haben. Ich bitte dich, mir zu vergeben und mich reinzuwaschen. Ich öffne mein Herz für dich und lade dich ein, mein Leben zu verändern. Ich gebe dir mein ganzes Leben, meine Sorgen, meine Ängste, meine Träume und meine Hoffnungen. Sei du der Herr meines Lebens und führe mich auf dem Weg, den du für mich hast. Ich vertraue auf deine Liebe und deine Gnade. Ich möchte dir nachfolgen und in einer tiefen Beziehung zu dir leben. Danke, dass ich nun dein Kind bin und dass du immer bei mir bist. Amen. Amen.